Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stadtgespräch aufgeräumt, der Podcast für danach. Hier hört ihr eine studentische Perspektive auf die Stadtgespräche Weimar. Heute mit Paul
und Franziska. Wir sind beide Studierende im Masterstudiengang European Urban Studies. Und die Stadtgespräche sind eine Veranstaltungsreihe des Instituts für Europäische Urbanistik, kurz IFOI, der Bauhaus-Universität Weimar in Kooperation mit der Stadt Weimar. Und hier laden Barbara Schönig, Professorin für Stadtplanung, und Daniela Zupan, Juniorprofessorin für European Cities und Urban Heritage, Expertinnen und Experten aus Planung, Politik und Wissenschaft ein. Und gemeinsam diskutieren sie dann über aktuelle Herausforderungen in Stadt- und Regionalentwicklung.
Heutiges Thema der Stadtgespräche und damit auch hier für uns ist die neue Leipzig-Charta unter dem Motto Grün, Gerecht und Produktiv. Für alle, die nicht oder nur teilweise dabei sein konnten bei den Stadtgesprächen, fassen wir noch mal kurz zusammen, womit wir es eigentlich zu tun haben.
Die neue Leipzig-Charta ist eine Erklärung, die die EU-Ministerinnen und Minister Ende 2020 als Fortschreibung der Charta von 2007 verabschiedet haben. In den Stadtgesprächen heute ging es um die aktuelle Version, und diese Charta solle eine Art Leitdokument für zeitgemäße Stadtpolitik sein. Sie widmet sich also gegenwärtigen sozialen und ökologischen Herausforderungen, die uns als Gesellschaft so beschäftigen. Und dabei sehen Sie eine ganz wesentliche transformative Kraft in Europa und vor allem in den Städten Europas. Und sie beschäftigt sich eben mit Fragen wie: Was sind überhaupt Grundprinzipien für gute Stadtpolitik? Wo besteht dringender Handlungsbedarf? Und wie können unsere Städte gestärkt werden, dass sie solche Herausforderungen gut bewältigen können?
Ich würde einmal ganz kurz, damit man noch so einen Überblick bekommt, den Aufbau der Leipzig-Charta, der neuen Leipzig-Charta darstellen. Der erste Teil sind sozusagen drei Ebenen, die aufgemacht werden. Das ist diese klassische Skalierung, also man hat eine Quartiersebene, eine Kommunalebene und eine funktional zusammenhängende Räume. Das sind so diese Trennungen Stadtplanung, Regionalplanung. Dann gibt es den nächsten Bereich, die drei Dimensionen der europäischen Stadt. Das, was auch schon im Titel angeklungen hat, nämlich die gerechte Stadt, die grüne Stadt und die produktive Stadt. Das sind dann alles Punkte, unter denen dann nochmal detaillierter, also nicht ganz so detailliert, aber ein bisschen detaillierter abgehandelt wird, was das genau bedeutet für die eben Ministerinnen und Minister, die das Ganze dann beschlossen haben. Und dann gibt es noch den dritten Teil, diese Prinzipien guter Stadtentwicklung. Das sind jetzt in dem Fall fünf. Da wäre das erste gemeinwohlorientierte Stadtentwicklungspolitik. Das ist ganz spannend, weil das in dem Dokument der Leipzig-Charta von 2007 noch nicht so eine starke Rolle gespielt hat und auch in der Diskussion jetzt hier bei den Stadtgesprächen durchaus präsent war. Der integrierte Ansatz, Beteiligung und Kooperation, der Mehrebenenansatz und der ortsbezogene Ansatz. Und es gibt dann quasi darunter noch so zwei Basen, könnte man sagen, auf denen das ganze Gerüst ruht. Die erste Basis, Stärkung einer gemeinwohlorientierten Stadtentwicklungspolitik, ist dann wiederum nochmal unterteilt in zwei Überbereiche. Das eine ist eine aktive und strategische Bodenpolitik sowie Flächennutzungspläne. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges, zukunftsweisendes Thema. Und das andere aber auch, das ist dann nämlich den digitalen Wandel aktiv gestalten. Das ist auch ja eher was Neues. Da hat man ja eher bisher das Gefühl, dass da die Kommunen immer der Zeit hinterherrennen. Und die zweite Säule ist geeignete politische Strategien und Fördermöglichkeiten für die Städte. Und das wiederum ist dann auch nochmal aufgeteilt in zwei Unterkategorien, nämlich die starke nationale Rahmen- und Förderbedingungen in der Stadtentwicklungspolitik. Das ist ein Punkt, der auch sehr viel zur Sprache kam, dass sozusagen die Kommunen natürlich alleine nichts ausrichten können, sondern die brauchen auch den entsprechenden Rahmen. Und der zweite Punkt ist dann kohärente EU-Rechtssetzung und Förderinstrumente. Das ist ja auch immer wieder so ein bisschen Kritik, wer kann eigentlich auf diese Förderinstrumente zugreifen und warum, und dass man das ein bisschen transparenter, einfacher gestaltet und vor allen Dingen, dass wirklich dann auch die Zugriff darauf haben, die es brauchen.
Aber du sprichst jetzt schon ein paar Sachen an, die auch während der Veranstaltung angesprochen wurde. Vielleicht schauen wir uns erstmal nochmal an, wer war denn überhaupt dabei? Wen haben Barbara und Daniela da eingeladen? Und wir haben Gäste aus der Wissenschaft. Das ist zum einen der Professor Dr. Uwe Altrock, der kommt von der Universität Kassel und ist da Professor für Stadterneuerung und Planungstheorie und beschäftigt sich in seiner Forschung eben mit Stadtentwicklung, insbesondere Stadterneuerung und auch damit, wie man Städtebauförderung evaluieren und weiterentwickeln kann. Kommt aber ursprünglich aus der Stadtplanung selber. Uwe Altrock vertritt die Meinung, dass die Leipzig-Charta eher als ein symbolischer Akt gesehen werden sollte, weil sie für ihn vor allem auch nicht weit genug geht. Er würde innerhalb der Charta in ein paar Punkten mehr oder eine schwerere Priorität setzen. Das ist für ihn eben die Wohnungspolitik, die von Paul schon angesprochene Bodenpolitik, die Verkehrswende und aber auch die energetische Sanierung. Für ihn bleibt die Charta flexibel und vage, was er dann doch wieder auch ein bisschen positiv sieht, weil sie dadurch eben auch für viele verschiedene Akteure nutzbar ist. Dann auch geladen aus der Wissenschaft war die Professorin Dr. Laura Calbet-I-Elias. Sie ist eben Professorin am Städtebauinstitut der Universität Stuttgart und leitet dort auch den Fachbereich Theorien und Methoden der Stadtplanung und untersucht dementsprechend planungs- und stadtpolitischen Umgang mit gesellschaftlichen Prozessen, vor allem wie Migration und Polarisierung, aber auch Wohnraumversorgung und hat in ihrer Arbeit auch einen starken Fokus auf den Begriff des Gemeinwohles in Planungstheorie und Praxis. Und in ihrer Position zur neuen Leipzig-Charta geht die Frau Calbet-I-Elias auch auf den Gemeinwohlaspekt ein und sie stellt fest, dass diese eben in der neuen Charta viel stärker rauskommt als in der alten Fassung und sie führt es darauf zurück, dass eigentlich insgesamt in unserer Gesellschaft gerade diese eher das neoliberale Gemeinwohlversprechen so ein bisschen bröckelt und sich verändert.
Ja, genau, das waren jetzt so die Akteure aus der Wissenschaft, die da waren. Aber beim Gespräch gab es auch Gäste aus der Politik. Da ist einmal unser Thüringer Minister für Infrastruktur und Landwirtschaft, Professor Dr. Benjamin Emanuel Hoff. Und der hat so eine ganz klassische Politikerkarriere eigentlich, schon in der Schulzeit irgendwie politisch aktiv und dann unter anderem Staatssekretär für Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz in der Thüringer Staatskanzlei, Minister für Kultur, Bundes- und Europaangelegenheiten. Und genau. Und seine Position ist das ähnlich wie vorher auch schon, dass der
Altrock.
genau.
Ja.
Wie das vorher auch schon der Herr Altrock gesagt hatte, dass die Charta ruhig noch ein bisschen weitergehen könnte und dass es jetzt eher so ein Konsens ist, gegen den niemand so richtig was haben kann. Also das hat er wirklich so gesagt. Und auf der anderen Seite ist halt auch irgendwie das vom Bund Mittel fehlen, um diese Ziele umzusetzen. Also das, was ganz spannend ist, weil er natürlich also als der Vertreter vom Land Thüringen, derjenige ist, auf den dann gezeigt wurde, wo kommt denn das Geld her? Und er reicht das dann von vornherein gleich weiter an den Bund. Genau, und was noch ein Punkt war, der ihm wichtig war, den ich auch sehr wichtig fand persönlich, war, dass wir natürlich in Thüringen über eine ganz andere Art von Städten reden, als das jetzt auf europäischer Maßstabsebene zum Beispiel ist. Also wenn man dann da über Städte redet, dann haben die meisten halt Metropolen im Kopf, Metropolregionen, Paris, London, keine Ahnung was. Und genau, und hier geht es aber um Klein- und Mittelstädte vor allen Dingen. Ja, das fand ich noch einen sehr interessanten Punkt. Außerdem war da Oberbürgermeister der Stadt Weimar, Peter Kleine. Und es ist auch eine relativ klassische Politikerlaufbahn, könnte man sagen. Ist ein Jurist und war auch schon Referent in Landesamt, Ämtern und Landesministerien und ist Bürgermeister, was sozusagen der Stellvertretende vom Oberbürgermeister ist, seit 2013. Und nach den letzten Kommunalwahlen dann 2018 ist er Oberbürgermeister als Parteiloser mit Unterstützung von CDU und Weimar Werk, einer lokalen Bürgerliste. Und seine Position war, dass vor allen Dingen er in den vielen direktdemokratischen Ansätzen ja, damit sich so ein bisschen schwer getan hat und gesagt hat, wir sollten uns auch wieder auf diese parlamentarische Demokratie wirklich einlassen mehr. Wenn die Leute was verändern wollen, dann sollen sie doch wirklich ruhig auch in den Stadtrat kommen. Das hat er auch mehrmals nochmal bestätigt und so. Und außerdem war er der Meinung, dass Weimar viel von dem, was in der Leipzig-Charta steht, bereits erfüllt. Ein Beispiel dafür war, dass er gesagt hat, naja, Weimar ist doch schon eine grüne Stadt, es gibt viele Bäume und so weiter. Und ein Problem, was er angesprochen hat, was auch zu seiner Position so allgemein gehört, ist, warum müssen die Kommunen eigentlich so stark in Konkurrenz treten? Also nach dem Motto, so, wenn ich auf was verzichte, dann machen es halt meine Nachbarn so. Und die Finanzierung hat er auch definitiv als Hemmnis gesehen, hat er jetzt aber nicht in Richtung Land geschaut, also zum Herrn Minister Hoff, sondern eher auch an die Bundesmittel appelliert.
Genau. Und dann hatten wir auch noch einen Gast, der aus der Interessensvertretung der Städte und Gemeinden kommt, nämlich den Hilmar von Lojewski. Der ist Beigeordneter des Deutschen Städtetages und leitet auch das Dezernat Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Verkehr in Berlin. Und der hat betont, dass die Leipzig-Charta als solche und auch in dieser neuen Fassung eigentlich schon so eine Art unmögliche europäische Errungenschaft ist, gerade wenn man die Tendenzen in einigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union zurzeit sieht, die eben eher in das Antieuropäische gehen, dass sich die Ministerinnen und Minister überhaupt noch zusammengesetzt und gemeinsam auf so ein Dokument gekommen sind oder das erarbeitet haben und da anscheinend doch einen Konsens gefunden haben. Und er geht auch auf dieses Thema Finanzierung ein und fragt, wie können Land und Bund die Kommunen eigentlich noch mehr unterstützen und ihnen auch mehr die Möglichkeit geben, Schulden zu machen? Ich denke, das ist eher ein Problem, das gerade hier in Thüringen sehr präsent ist und in anderen Bundesländern wie zum Beispiel Baden-Württemberg und Bayern ein bisschen weniger. Und dass insgesamt die Kommunen auch rechtlich einfach besser ausgestattet werden müssen, dass sie diese Ziele, die in der Charta formuliert sind und vor allem eben auch eine klimagerechte Zukunft überhaupt möglich machen können.
Ja, und das fand ich tatsächlich ganz interessant. Und an der Stelle können wir vielleicht sogar schon in die Diskussion einsteigen, die sich dann angeschlossen hat an diese Vorstellungsrunde und jetzt auch sich hier bei uns anschließen soll. Dieses Thema, was der Herr Lojewski ganz richtig angesprochen hat, dass es ja schon auch ein Ziel gibt und schon die Leipzig-Charta ja wichtige Sachen anspricht, auch wenn das vielleicht noch weitergehen könnte. Und da so ein bisschen dieses so ein Widerspruch gibt oder einen, ja, zwei Seiten zwischen dem, was halt notwendig ist, ne? Also dieses es wurde mehrmals auch dieses Verfassungsgerichtsurteil angesprochen mit dem, dass die heute jungen Leute auch in Zukunft ihre Freiheitsrechte wahrnehmen können. Also was ist wirklich notwendig, um den Planeten, um unsere Gesellschaft so zu erhalten, wie wir das gerne wollen? Und was ist aber auch irgendwie möglich dann auf der einen Seite? Und
Und vielleicht auch, was ist im Rahmen von so einem Dokument, wo ja so viele verschiedene Vertreter von so vielen verschiedenen Ländern zusammenkommen, möglich? Weil das sagt der Herr Lojewski ja auch, dass es eigentlich so eine Art kleinster gemeinsamer Nenner ist zwischen den verschiedenen Ländern und deswegen die Charta wahrscheinlich auch an vielen Punkten gar nicht weit genug reichen kann, weil hier eben doch auch unterschiedliche Tendenzen in diesen Themen wahrnehmbar sind.
ja, das kann man vielleicht beispielhaft an so einem Dokument wie der Charta wirklich festmachen. Aber ich glaube, es ist ein allgemeines Phänomen, dass das zwei verschiedene Perspektiven auf ein und dasselbe Thema sind. Was ist sozusagen das Notwendige? Was müsste eigentlich auf jeden Fall passieren, damit nichts Schlimmes passiert, sage ich jetzt mal. Also jetzt in Bezug auf die Klimakrise oder andere Sachen. Und was ist das? Die andere Perspektive ist, dass wir kommen aus dem Alltag und haben so eine Idee davon, was die normalen Schritte sind, die man gehen kann mit den normalen Instrumenten. Also das ist dann das Mögliche. Und dass da auch, da sind dann meistens auch entsprechende Vertreter. Ne? Also man hat an dem Abend deutlich gemerkt, dass Peter Kleine zum Beispiel, der Oberbürgermeister von Weimar, deutlich in dieser Kategorie eher das, was möglich ist, während Uwe Altrock eher auf das Notwendige eingegangen ist. Und das ist natürlich gut, dass es diese beiden Endpunkte gibt, weil das ist einerseits diese ganz kommunal realistische Perspektive und andererseits aber auch immer im Blick zu haben, ja, wo wollen wir denn eigentlich am Ende hin? Und da ist immer die Frage, wo trifft man sich da jetzt in der Mitte? Würdest du da sagen, dass die Leipzig-Charta genau dieses Treffen in der Mitte ist oder ist es eher mehr das eine oder mehr das andere?
Ich würde nicht sagen, dass die Leipzig-Charta ein Treffen in der Mitte ist, weil es haben ja eigentlich viele auch der Gäste an dem Abend gesagt, dass die Charta gar nicht weit genug geht. Und auch die Diskussion an dem Abend eigentlich blieb ja auf einem sehr oberflächlichen Niveau, zwar irgendwie Ziele zu formulieren, Vorstellungen zu formulieren, aber dann gar nicht tief genug einzusteigen in, ja, aber wie können wir das denn tatsächlich umsetzen? Und ein Punkt, der ja auch wirklich häufig zur Sprache kam, war genau an der Stelle eben auch Finanzierung. Wie finanzieren wir denn die Maßnahmen, die notwendig sind, um diese Ziele zu erreichen? Und ich fand es sehr spannend, wie man hier auch beobachten konnte, so der Oberbürgermeister, Herr Kleine, sagt so, er braucht mehr finanzielle Mittel vom quasi Land. Und dann aber wieder den Herr Hoff zu hören, der wiederum sagt, wir brauchen mehr finanzielle Mittel vom Bund. Ich habe das Gefühl, dass da auch ganz gerne so ein bisschen Verantwortung abgegeben wird, weil das so eine Art, ja, nicht Ausrede, es ist ja schon ein wichtiger Aspekt, dass man für die Erreichung dieser Ziele finanzielle Mittel braucht. Aber es ist natürlich auch ein willkommenes Schlupfloch, um zu sagen, wir können aber gar nicht genug tun, denn uns fehlt die Finanzierung.
Ja, das stimmt. Das ist halt auch so eine ganz klassische Politikerausrede, kann man eigentlich auch sagen. So glaube ich, das ist vollkommen berechtigt. Die haben die beiden wieder wunderbar angewandt. Ein Punkt, den Herr Lojewski und Herr Hoff auch beide noch angesprochen haben, war das mit der Verschuldung. Und das fand ich interessant, dass die sich da so einig waren. Gut, ich meine, man muss dazu sagen, der Minister Hoff ist auch ein Politiker von der Linken. Das ist jetzt auch eh eine Partei, die wahrscheinlich Verschuldung eher offener gegenübersteht als jetzt beispielsweise die CDU oder die FDP. Und trotzdem ist die Situation ja, wie wir sie bisher in Deutschland hatten, ne, diese berühmte schwarze Null und so weiter von Olaf Scholz und auch seinen Vorgängern schon, dass das so ein bisschen, dass die da so deutliche Worte fanden dagegen, dass das gerade nicht das richtige Mittel ist, auch wenn man die Zinspolitik anguckt, dass es gerade sich auch total lohnt, in Anführungszeichen Schulden zu machen und die Länder dazu ermutigt, den Kommunen das zu erlauben, weil das, was die angesprochen haben, war, die Situation ist so, gerade in den ostdeutschen Bundesländern, dass da häufig ein Riegel vorgeschoben wird, gesagt wird, nee, keine Schulden machen, das ist irgendwie das Wichtigste. Und dann ist es natürlich schwer, die Investitionen zu machen. Gleichzeitig ist das aber auch so ein interessanter Punkt, weil dieses Schuldenmachen immer ja gerne auch benutzt wird, um so dieses große Wort Generationengerechtigkeit zu machen. Ich weiß nicht, das ist auch so ein bisschen natürlich die Frage, immer, was macht man dann mit dem Geld? Und da ist es, glaube ich, wirklich wichtig, dass es vorher immer konkret gesagt wird, wofür machen wir eigentlich gerade Schulden? Was machen wir dann mit dem Geld? Und ja, jetzt habe ich mich ein bisschen verloren.
Kein Problem. Das Thema Generationengerechtigkeit ist ja eigentlich auch eine Frage von Gemeinwohl, aber eben über diese mehreren Generationen hinweg gedacht. Und sich zu überlegen oder abzuwägen, zwischen was hinterlassen wir zukünftigen Generationen, nämlich können wir es ihnen zumuten, Schulden zu machen, die sie dann so gesehen für uns abbezahlen müssen, oder eben was hinterlassen wir auf der anderen Seite für nicht monetäre Mittel, wie etwa versiegelte Flächen, die dann in der Zukunft nicht mehr fruchtbar oder schlichtweg auch zerstört sind. Und an der Stelle hätte ich persönlich sehr spannend gefunden, vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr von der Frau Kalbet I. Elias zu hören, da die ja eigentlich genau zum Thema Gemeinwohl forscht. Aber das hat sich auch ganz gut, finde ich, in die gesamte Tendenz des Abends eingefügt, dass wir eigentlich so zwei Perspektiven hatten. Auf der einen Seite eben die wissenschaftliche Perspektive, vertreten durch eben Frau Kalbet I. Elias und den Herrn Altrock, und auf der anderen Seite eben den eher politischen Standpunkt, die sich da teilweise gar nicht mal wirklich so viel aneinander angenähert haben. Und das wiederum schließt ja aber eigentlich jetzt auch genau den Kreis zu deiner ursprünglichen Frage, nämlich nach, was ist das Nötige und was ist das Mögliche?
Ja, genau, weil wir halt hier genau diese beiden Standpunkte gegenüber haben, dass in der Politik immer wieder das Mögliche betont wird in Form von Geld, ganz einfach, ganz schlicht irgendwie möglich ist, was bezahlbar ist. Oberbürgermeister Kleine hat da das Beispiel vom Nahverkehr aufgemacht. Irgendwie alle wollen, dass es günstig ist, alle wollen, dass es regelmäßig fährt, die Taktung hoch ist. Das ist auch dann wiederum, da sind wir dann beim Nötigen, notwendig, damit mehr Leute den ÖPNV nutzen. Aber natürlich muss es auch irgendwie finanziert werden. Und auf die Universität übertragen, fand ich dann total spannend, darüber nachzudenken, welche Position haben wir denn jetzt da eigentlich? Weil einerseits sind wir irgendwie in diesem wissenschaftlichen Kontext und es ist für uns total wichtig, auch als Generation natürlich darüber nachzudenken, was ist das Nötige? Und das ist ja auch das, was wir, wo ich sagen würde, wo wir in unserem Studiengang sehr viel zu arbeiten, immer wieder zu sehen, welche sozialen Konflikte bestehen, wie kann man die lösen, wo soll das eigentlich das Ganze hinführen? Wo dann aber sehr schnell dann oft die Systemfrage gestellt wird. Und da sind wir dann natürlich schon wieder sehr, sehr weit weg vom Möglichen. Und das wiederum ist aber wichtig, weil wir ja auch die zukünftigen Vertreter in den entsprechenden Bereichen, in der Politik zum Beispiel sind.
Ja, das finde ich spannend, dass du das jetzt ansprichst, weil du weißt es, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen vielleicht nicht. Ich habe eigentlich einen Hintergrund in der Architektur und komme eben eigentlich aus der Planung, also eigentlich der Seite, die sich sehr aktiv und sehr genau mit was ist möglich beschäftigt. Und es ist tatsächlich auch was, das ich bemerke hier im Studium, dass es mir manchmal dann durchaus auch schwerfällt, mit euch oder in den Kursen ins Gespräch zu treten, weil natürlich rational gesehen oder argumentativ nachverfolgt, das absolut Sinn macht, was ist notwendig, aber dann total oft eben dieser Sprung fehlt oder die Verbindung fehlt zu, was ist denn dann aber eigentlich möglich?
Ja, das sehe ich genauso. Also diese Schwierigkeit, dieses Spannungsfeld, innerhalb dessen man sich irgendwie bewegt. Und ich verstehe zum Beispiel auch, dass beide Seiten eine gewisse Radikalität auch brauchen. Also vor allen Dingen auch die Seite des Nötigen. Also immer wieder auch zu sagen, ja, wir wissen, dass das schwierig ist, ne? Das wäre ja eine Vorstufe von ist nicht möglich. Und trotzdem ist dieses 1,5-Grad-Ziel, um jetzt ein Beispiel mal zu nennen, eben nicht verhandelbar. Das ist, wir können davon abrücken, aber das hat für uns katastrophale Folgen, unter anderem ja auch finanziell, ne? Also das wird ja dann auch, ist ja auch immer eine Frage, wie teuer wird es dann in der Zukunft? Und da komme ich eben genau aus der anderen Perspektive. In der Geografie, was ich vorher studiert habe, geht es sehr viel um die Katastrophen dieser Welt und die Probleme dieser Welt. Und man macht automatisch immer so eine globale Perspektive auf. Und da müssen wir uns natürlich dann als ja, globaler Norden, der schon sehr lange über seine Verhältnisse lebt, in diesem, wenn man jetzt dieses Bild aufmacht von der globalen Kapazität, und dass natürlich dann die Notwendigkeit wäre, uns zurückzufahren. Und gleichzeitig ist das natürlich auch in unserem aktuellen System dann an einigen Stellen nicht miteinander vereinbar.
Ja, du sagst es, oder du hast es gerade gesagt, wie teuer werden unsere Handlungen jetzt denn dann auch in der Zukunft? Und dann frage ich persönlich mich schon, warum können wir nicht jetzt die entsprechenden finanziellen Mittel und eben auch Strukturen haben, die uns helfen, diese unverhandelbaren, diese notwendigen Ziele zu erreichen, wenn wir doch schon absehen können, dass sie in der Zukunft ja noch mehr finanzielle Mittel und eben aber auch, mal ganz davon abgesehen, dass es ja auch oft irreversible Auswirkungen hat, also diese quasi klimapolitischen Themen. Warum schaffen wir es nicht, jetzt die notwendigen Strukturen zu schaffen, diese Themen anzugehen?
Und das ist ein ganz spannender Punkt, weil da würde ich sagen, da ist vielleicht, können wir dieses Spektrum auch so ein bisschen durchbrechen, zu sagen, es geht immer nur um das Mögliche und das Nötige, um die Politik und die Wissenschaft, weil dazu gehört dann irgendwie auch die ganze Gesellschaft, weil letztendlich ja auch schon immer wieder die Politik danach geht, das wurde ja auch oft angesprochen an dem Abend, was wollen eigentlich die Leute, was wollen die Bürgerinnen und Bürger? Und auch diese Meinung ist natürlich geprägt. Und da sehe ich uns auch so ein bisschen als, gerade als junge Vertreter der Wissenschaft sozusagen, Leute, hier ist ein Klimawandel, Leute, hier ist ein Bodenproblem, Leute, hier ist das und das. Und darauf aufmerksam zu machen, auch auf diese finanziellen Sachen aufmerksam zu machen und auch darüber irgendwie ein Stück weit aus einer wissenschaftlichen Perspektive gesellschaftspolitische Arbeit zu
Gibt es denn
leisten.
dann, wenn man das so sieht, überhaupt eine wissenschaftliche Perspektive und eine gesellschaftliche Perspektive? Weil eigentlich müsste es ja eine gemeinsame Perspektive sein.
Das ist ja auch ein Trend, würde ich sagen, wo es hinläuft, dass eben in der Wissenschaft sich immer stärker auch da politisch positioniert wird, weil man halt sagt, diese Sachen, ne, 1,5 Grad Celsius war jetzt eben schon das Beispiel, sind eben nicht verhandelbar. Und es geht nicht darum, dass das eine politische Position ist, sondern es geht darum, wie können wir das politisch in Alltagsgeschäft gießen, wie können wir das Ziel eben zum Möglichen machen. Und ich glaube, da sind wir in Deutschland an vielen Stellen auch schon auf einem guten Weg. Und um jetzt vielleicht den Bogen auch mal zur Leipzig-Charta zurückzuschlagen, das ist dann das Ziel, was ja eigentlich dahinter steht, das Ganze dann auf eine europäische Ebene zu heben, zu sagen, auch Länder, die sich gerade noch mit anderen Sachen beschäftigen, die sie als nötiger achten und wo gesellschaftlich gerade andere Themen dran sind, da auch hinzukommen, diesen Gemeinwohlaspekt, den Klimaaspekt, den Umweltaspekt mehr in den planerischen politischen Alltag zu bringen und die Bedeutung zu geben, die es hat.
Und das ist vielleicht dann am Ende ja auch ein Erfolg der Charta, dass auch wenn sie vielleicht inhaltlich nicht tief genug greift und oberflächlich bleibt, dass sie zumindest irgendwie ein Bewusstsein schafft oder das mehr wieder vielleicht auf die Agenda rückt, auch von Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die da gerade noch nicht so aktiv sind.
Und gerade der Aspekt ist natürlich auch in so einem Format ein bisschen schwer zu behandeln, weil es geht ja ganz konkret um diesen Austausch zwischen Universität und Stadt Weimar, also ein sehr lokal, regional bezogenes Thema. Und ich glaube, da, das ist an dem Abend dann einfach an seine Grenzen gestoßen, weil dieses politische Projekt, dieses europäische Projekt, wollte ich sagen, da ganz schwer natürlich verhandelt werden konnte, weil es war in dem Sinne niemand als Vertreter für Europa da, sondern es waren irgendwie, es
Aber
waren doch ein
sind wir
sehr cool.
nicht alle Vertreter von Europa, Paul?
Ja, und auch da wieder kommt das, was wir vorhin schon hatten mit dem, wer sind wir eigentlich an der Universität? Wir sind halt nicht nur zukünftige Planer und Wissenschaftlerinnen, sondern wir sind halt auch einfach eine sehr europäische Generation, glaube ich. Ich meine, wir studieren beide einen internationalen Master, da braucht man das jetzt nicht so dazu zu sagen, aber es ist trotzdem vielleicht wichtig zu erwähnen, dass diese Dimension auf jeden Fall auch eine Rolle spielt.
Naja, und das ist doch jetzt eigentlich wieder der Punkt, wo man sieht, dass so ein globales, allumfassendes Problem aber auch ein ganz persönliches, privates Problem sein kann. Und vielleicht ist das jetzt auch die Stelle, wo wir die heutige Folge abschließen. Und
Ja. Was soll ich sagen? Das war der Stadtgespräche aufgeräumt Podcast. Und wir haben jetzt zwar nicht so richtig aufgeräumt, haben wir das Gefühl, vielleicht haben wir an manchen Stellen sogar noch ein bisschen mehr Unordnung gemacht, aber auch das ist vielleicht ein bisschen die Aufgabe
Und das ist
unserer
ja auch immer Teil des
Generation.
Aufräumens. Erst muss es ein bisschen unordentlich werden und dann kann man es aufräumen.
Am 31. Mai gibt es dann die nächsten Stadtgespräche mit Bauhaus-Universität Weimar und Stadt Weimar. Da geht es dann um große Siedlungen in kleinen Städten.
Und im Anschluss werdet ihr dann auch hier auf dem Kanal natürlich wieder eine Podcast-Folge finden, wo versucht wird, ein bisschen aufzuräumen.